Robert hat schon angedeutet, wir nehmen den dicken Pinsel. Wir haben uns ein großes Thema vorgenommen, eigentlich einmal quer durch die Bibel, was notwendig ist, wenn wir dieses Thema skizzieren wollen. Mit Gott im Bund, der ewige Gnadenbund, erklärt und ausgelegt. Für jeden von uns Referenten, ich habe mit den anderen auch ein bisschen gesprochen, war es eine Herausforderung, das wirklich so auf diese knappe Zeit, die wir haben, zusammenzupressen. Und ich hoffe einfach, dass wirklich der rote Faden klar wird, dass wir es nicht zu sehr gekürzt haben. Aber wenn Fragen sind, nutzt diese Zettel, diese Fragen zu stellen. Als den einleitenden Vortrag heute komme ich nicht sofort auf das Thema, das mir vorgegeben ist, der Gnadenbund beschlossen, sondern ganz kurz, um eine Einleitung zu geben, einen Anfang, möchte ich aufzeigen, warum wir dieses Thema des Bundes Gottes für diese Freizeit gewählt haben. Was eigentlich die fundamentale Bedeutung dieses Themas ist. Es kann sein, dass nicht jeder oder wahrscheinlich hat sich nicht jeder schon mit diesem Thema der Bünde Gottes beschäftigt. Und wenn, dann sind doch eine Menge Fragen noch offen. Warum ist das für uns als normale Christen so wichtig? Ist das nicht ein Thema für die Theologen, die das studiert haben? Ist das für mich als normalen Christen, sage ich mal, als Laien, ist das wichtig für mein tägliches Leben mit dem Herrn? Hat es Auswirkungen darauf, wie ich mit Gott Tag für Tag lebe? Was ist so fundamental an dieser Bundestheologie, wie wir es auch nennen? Nun, unsere Väter im Glauben haben die Bundestheologie als das Knochenmark der Theologie bezeichnet, the marrow of theology. Die Bücher, die Robert vorgestellt hat vorhin, sie waren alle in Englisch, wie ihr gesehen habt. Es gibt leider in Deutsch nicht so viel oder vielleicht gar nichts dazu, sonst hätten wir das empfohlen. Deswegen ist das so wichtig, dass das eine Buch, dass wir das jetzt übersetzt haben und dass wir das herausbringen. Aber das Knochenmark der Theologie. Mit anderen Worten, die Lehre von den Bünden Gottes mit den Menschen ist so grundlegend, dass wir ohne ein gutes Verständnis dieser Lehre in allen anderen Fragen hinken oder irren. Die Bundestheologie wurde auch als das Herz des Calvinismus bezeichnet. The heart of Calvinism. Das Herz des Calvinismus. Also insbesondere dieser Lehre, die danach trachtet, Gott in allem die Ehre zu geben. Diese Lehre, die für uns als reformierte Christen besonders wichtig ist, die Solas, allein Christus, allein aus Gnade, allein durch Glauben, allein zur Ehre Gottes, allein durch das Wort Gottes. Im Herzen dieser Lehre des Calvinismus steht die Bundestheologie. Warum? Ein Grund, sie zeigt die Struktur und den Aufbau der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift ist nicht einfach nur so ein Kompendium aus 66 Büchern, die so irgendwie zusammengewürfelt sind, ohne Bezug zueinander, sondern es ist ein Buch, das aus all diesen inspirierten Büchern zusammengesetzt ist. Und wenn wir die Struktur, den roten Faden durch das ganze Buch sehen wollen, dann kommen wir nicht darum herum, über die Bünde Gottes zu sprechen. Das fängt schon damit an, dass dieses Buch in zwei große Teile aufgeteilt ist, das Alte Testament und das Neue Testament, der Alte Bund und der Neue Bund. Schon da sind diese Worte drin, wir benutzen normalerweise die Fremdworte Testament, aber eigentlich ist es einfach nur das lateinische Wort für Bund. Der Alte Bund, der Neue Bund. Und diese beiden Bünde sind weiter gegliedert in weitere Bünde Gottes, die in der Bibel erwähnt werden. Wir kommen gleich drauf. Und das werden wir auch in diesen Tagen ausführlicher studieren. Der Bundesgedanke ist wichtig, um den roten Faden durch die ganze Bibel zu sehen und die Struktur der Bibel zu sehen. Und einhergehend damit ist ein zweiter Grund, warum die Bundestheologie so wichtig ist, die Einheit der Schrift. Die Einheit der Schrift. Gott offenbart sich selbst und seinen Heilsplan in der Schrift in fortlaufender Weise. Durch jedes folgende Buch in der Schrift, wenn wir es durchlesen, erfahren wir mehr über Gott und über sein Heilshandeln. Und wieder, die Bibel ist nicht nur so ein Sammelsurium aus verschiedenen Heilszeiten, in denen jeweils andere Regeln oder Gesetze gelten. Damit entzieht diese Bundestheologie, recht verstanden, der sogenannten New Covenant Theology den Boden. Die Bibel kennt schon gar nicht verschiedene Wege zum Heil. Etwa einen Weg für Israel und einen Weg für die neutestamentliche Gemeinde Jesu. Wenn wir die Bundestheologie recht betrachten und verstehen, dann werden wir sehen, wie unmöglich diese Idee ist, dass es eine alttestamentliche Braut Jesu gibt und eine neutestamentliche und verschiedene Heilswege in der Schrift. Wir werden sehen, die Einheit der Schrift ist betont, es gibt einen Weg zum Heil, allein durch Jesus Christus, Solus Christus. Von Anfang an, die erste Verheißung nach dem Sündenfall, direkt hingewiesen auf Christus. Der Same des Weibes wird der Schlange das Haupt zertreten. Damit widerspricht die Bundestheologie offensichtlich dem Dispensationalismus. Und ein weiterer Punkt für die Wichtigkeit der Bundestheologie ist die Souveränität Gottes, die hier besonders gelehrt und offenbart wird. Das heißt, die Erlösung kommt von Gott und von Gott allein. Sola gratia, solus Christus. Der Mensch ist völlig verdorben, er ist tot in seinen Sünden, er kann nichts zu seiner Erlösung tun, er ist ein Feind Gottes, es nützt ihm nichts, über den freien Willen zu diskutieren. Damit widerspricht die Bundestheologie dem Arminianismus, der behauptet, der Mensch kann nur errettet werden, wenn er aus eigener Kraft, aus eigenem Willen dem Werk Jesu zustimmt. Ein weiterer großer Bereich ist das Verständnis der Bundestheologie, ist notwendig, um das begrenzte Sühnopfer Jesu zu verstehen. Also was im Englischen Limited Atonement oder Particular Redemption heißt. Das begrenzte Sühnopfer Jesu. Und ich bin jetzt wieder versucht, da wirklich drauf einzugehen, aber ich streife diese Punkte nur und noch ein, zwei weitere, um zu zeigen, wie wichtig diese Bundestheologie für unser Verständnis ist und wie viele Bereiche sie hineinspielt und wie viele falsche Lehren oder falsche Verständnisse der Schrift da sind, die einfach daher kommen, dass man die Bünde Gottes nicht recht verstanden hat. Und dazu gehört auch ein weiteres, das rechte Taufverständnis. Wir werden einen Vortrag hören dann von Peter über die Zeichen des neuen Bundes, Taufe und Abendmahl, das rechte Taufverständnis. Und wenn wir diese Bünde betrachten in diesen Tagen, dann wird hoffentlich der entscheidende Fehler deutlich, denn unsere pädobaptistischen Geschwister, die Kinder taufen, machen. Man kann nicht einfach sagen, im alten Bund wurden die Kinder beschnitten und sie gehören zum Bundesvolk Gottes und deswegen muss es im neuen Bund auch so sein, dass die Kinder getauft werden und zum Bund gehören. Da ist ein Fehler an der Stelle, der hoffentlich deutlich wird in diesen Tagen. Wenn wir Bundestheologie nicht wirklich gut verstehen, haben wir kein solides Fundament für die Glaubenstaufe, die wir als Baptisten hochhalten. Wir brauchen das Verständnis. Nun, all diese grundlegenden Irrtümer werden aufgedeckt durch ein rechtes Verständnis der Lehre von den Bünden Gottes. Und ich hoffe, dass das in diesen Tagen deutlich wird, auch wenn wir in aller Kürze darüber sprechen. Wir wollen uns aber nicht eigentlich mit diesen falschen Lehren beschäftigen und auseinandersetzen. Es geht uns nicht darum zu zeigen, die liegen falsch, die Dispensationalisten sind falsch und Antinomismus ist falsch und New Covenant Theologie ist falsch und Pädobaptismus ist falsch und was weiß ich, was alles falsch ist. Wir wollen uns nicht damit beschäftigen. Wir wollen einfach mit der Bibel in der Hand aufzeigen, was die Lehre von den Bünden Gottes ist. So viel zur Einleitung. Nun ein weiterer kurzer Teil, auch noch bevor ich zu meinem eigentlichen Thema komme, worum geht es überhaupt bei einem Bund Gottes und beim Gnadenbund? Das soll in den weiteren Vorträgen noch genau ausgelegt werden, aber bevor ich heute darüber spreche, muss man eine zumindest gewisse Grundlage darüber haben, die ich nun geben möchte. Was ist überhaupt ein Bund? Was versteht die Bibel unter einem Bund? Da gibt es eine Menge Definitionen, wenn man die Bücher nimmt, die Robert vorgestellt hat oder andere. Es gibt eine Menge von Definitionen, die versuchen anhand von Bibelversen die Kernmerkmale eines Bundes herauszustellen. Und ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, weil ich einfach nicht die Zeit dafür habe, sondern einfach die nehmen, die ich selbst für diesen Rahmen, den wir haben, die hilfreichste fand, weil sie einfach genug und präzise genug ist für uns. Von Pastor Richard Barcellos. Und es ist übersetzt von mir, also kann man anfechten, wenn man will. Auf Englisch heißt es anders. Aber so, er beschreibt einen göttlichen Bund folgendermaßen. Ein göttlicher Bund ist ein Abkommen, das von Gottes souveränem Wunsch ausgeht, mit dem Menschen eine Beziehung zu pflegen, die von Gottes Freundlichkeit, Güte und Weisheit geprägt ist. Also, es geht von Gott aus. Es ist ein Abkommen. Vielleicht würde man modern sagen, ein Vertrag. Sowas Ähnliches wie ein Vertrag. Um mit dem Menschen in Beziehung zu treten. Gott möchte mit uns in Beziehung treten. Und um diese Beziehung zu regeln, auf welcher Grundlage findet unsere Beziehung zu Gott und Gottes Beziehung zu uns statt, schließt er einen Bund und in diesem Bund offenbart er uns seine Bedingungen oder Regeln oder Gesetze oder Vorschriften oder Satzungen, verschiedene Worte, die wir in der Schrift dafür finden. Also es gibt mehrere Kennzeichen eines Bundes, es gibt diese Bundespartner. Ja, ihr kennt alle so einen Bund, einen Ehebund, da gibt es zwei Bundespartner, einen Mann und eine Frau. Oder bei einem Vertrag, zum Teil ist das auch ein guter Vergleich, wenn man einen Kaufvertrag macht. Es gibt den, der ein Gebäude kauft und der, der es verkauft. Es gibt zwei Bundespartner, sie kommen überein, etwas zu tun. Sie verpflichten sich gegenseitig, der eine verpflichtet sich, ich überweise so viel Geld und der andere verpflichtet sich, ich gebe euch das Haus. Und es gibt Verheißungen, Segnungen in einem Bund und es gibt Bundeszeichen. So ganz kurz, in einer Nussschale, kurz skizziert, weil es jetzt nicht wirklich mein Thema ist, aber weil ich dieses Verständnis brauche, um darüber zu sprechen. Es ist ein göttliches Abkommen. Von Gott geht es aus, nicht vom Menschen, es geht von Gott aus, um mit uns in Beziehung zu treten. Und er erklärt uns in diesem Bund, wie er sich diese Beziehung vorstellt, um es mit meinen Worten zu beschreiben. In diesem Glaubensbekenntnis, das Robert auch schon hochgehalten hat, das wir als Gemeinde auch haben, dem Glaubensbekenntnis von 1689, wird das folgendermaßen beschrieben, im ersten Abschnitt, im siebten Kapitel. Der Abstand zwischen Gott und dem Geschöpf ist so gewaltig, dass vernunftbegabte Geschöpfe, auch wenn sie ihm als ihrem Schöpfer gehorsam schuldig sind, dennoch den Lohn des Lebens niemals anders als durch Gottes freiwillige Herablassung erlangen können. Es gefiel Gott, diese durch das Mittel des Bundes zum Ausdruck zu bringen. So, hier wird das so beschrieben. Gott hat sich freiwillig herabgelassen, um mit seinem Geschöpf in Verbindung zu treten. Anders geht das gar nicht. Wir könnten niemals von uns aus irgendwie in Beziehung mit Gott treten, wenn er nicht gnädig, barmherzig, freundlich, gütig sich herabneigen würde und sagen würde, hier ist meine Hand, Adam, hier ist meine Hand, Geschöpf. Wir wollen Gemeinschaft miteinander haben. Und das, diese Herabneigung Gottes, das beschreiben wir als Bund. Und das beschreibt die Bibel als Bund. Und dann insbesondere, wie im Titel dieser Freizeit, der Gnadenbund. Und all den Bünden, die die Bibel beschreibt, nimmt der Gnadenbund eine besondere Stellung ein. Offensichtlich gibt es eine ganze Reihe von Bünden, die Gott mit den Menschen geschlossen hat. Wie erwähnt schon, Der alte Bund, der neue Bund, das alte Testament, das neue Testament. Und wenn wir die Bibel einfach von vorne durchlesen, taucht das Wort Bund das erste Mal in 1. Mose 6 auf. Der Bund mit Noah, wo Gott zu Noah sagt in 1. Mose 6, Vers 17, alles, was auf der Erde ist, soll umkommen, aber mit dir will ich meinen Bund machen. Das ist das erste Mal, wo das Wort in der Bibel vorkommt. Und dann kommt es je nach Übersetzung 292 Mal vor oder 93 je nach Elberfelder Schlachter und so weiter. Wenn ich meinem elektronischen Suchprogramm vertrauen darf, das da zählt, wie oft Bund in der Bibel vorkommt. Also ungefähr 300 Mal kommt das Wort ganz bestimmt in der Bibel vor. Und das erste Mal in 1. Mose 6. Und Gott schließt einen Bund mit Abraham und er schließt einen Bund mit Mose und er schließt einen Bund mit David. Und so kommt ein Bund nach dem anderen bis zu dem neuen Bund. Und wo finden wir den Gnadenbund? All die Bünde, die Gott in der Zeit des Alten Testamentes mit den Menschen geschlossen hat, stellen eine fortschreitende Offenbarung des Gnadenbundes dar. Der Gnadenbund wird verheißen. Wir erwähnen vorhin schon, am Anfang, direkt nach dem Sündenfall, es wird der Same der Frau kommen. Und in jedem dieser Bünde, die Gott mit Menschen schließt, wird etwas mehr von diesem Gnadenbund geoffenbart und verheißen, bis er in Jesus Christus zur Erfüllung kommt und eingesetzt wird. Und sie haben, all diese Bünde haben dieses eine Ziel, in Jesus Christus alles zusammenzufassen, im Himmel und auf Erden, wie Paulus in Epheser 1 ausdrückt. Sie weisen alle hin auf einen Erlöser. Auf den Erlöser, der diesen Bund, diesen Gnadenbund erfüllt, Jesus Christus. Und wieder, unsere Glaubensväter haben das in diesem Bund im zweiten Abschnitt, im siebten Kapitel ausgedrückt. Nachdem sich der Mensch durch seinen Fall selbst unter den Fluch des Gesetzes gebracht hatte, gefiel es dem Herrn ferner, einen Bund der Gnade einzurichten, indem er Sündern Leben und Erlösung durch Jesus Christus frei anbietet. Er fordert von ihnen, dass sie an ihn glauben, um erlöst zu werden, und verspricht all denen, die zum ewigen Leben bestimmt sind, seinen Heiligen Geist, um sie zum Glauben willig und fähig zu machen. Ja, so ist es ganz kurz zusammengefasst, und wenn ich so vorlese, dann ist es vielleicht so ein bisschen ein Hammer, dass man nicht wirklich jedem folgen kann, aber der Gedanke hier ist, Gott gab seinen Sohn, Jesus Christus, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, gab seinen Leib, sein Blut, sein Leben, um für alle, die Gott zum ewigen Leben bestimmt hat, Sühnung ihrer Sünden zu vollbringen. Der Heilige Geist macht alle Erwählten willig und fähig an Christus zu glauben. Er leitet sie zu einem Leben der Heiligung und Gott bewahrt sie bis in Ewigkeit. Der Bund der Gnade. Die Erlösung kommt vom Herrn. Sie ist das Werk des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Jesus Christus ist der Mittler dieses Bundes. So lesen wir es in Hebräer 8, Vers 6 zum Beispiel. Hebräer 8, Vers 6, jetzt aber hat er, Jesus, einen vortrefflichen Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet ist. Jesus ist der Mittler dieses besseren Bundes. Und hier wird der neue Bund, der Gnadenbund, verglichen mit dem alten Bund. Aber lange bevor dieser Gnadenbund geschlossen wurde, wurde er beschlossen. Jetzt komme ich zum Thema, nach dieser Einleitung. Er wurde beschlossen, der Gnadenbund beschlossen. Wann und wo wurde er beschlossen? Wo finden wir das? Nun, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, fallen uns eine Menge Bibelstellen auf, die davon sprechen, dass Gott vor Grundlegung der Welt schon beschlossen hat, verlorene Sünder durch seinen Sohn Jesus Christus zu erlösen. Und zwar allein aus Gnade, mittels des Glaubens. Die Offenbarung dieser Wahrheit nennen wir das Evangelium, die frohe Botschaft. Gott rettet Sünder durch Jesus Christus. Und zum letzten Mal ein Bezug hier auf das Glaubensbekenntnis von 1689, Kapitel 7, der dritte Abschnitt. Dieser Bund der Gnade ist im Evangelium geoffenbart. Ja, da merken wir, es geht nicht um eine Nebensache, es geht ums Evangelium, um den Kern unseres Glaubens. Dieser Bund des Evangeliums, der Gnade ist im Evangelium geoffenbart. Zuerst an Adam in der Verheißung der Erlösung durch den Nachkommen der Frau und anschließend in weiteren Schritten, bis die völlige Enthüllung darüber im Neuen Testament abgeschlossen war. Dieser Bund beruht auf dem ewigen Bundesschluss, der zwischen dem Vater und dem Sohn über die Errettung der Erwählten bestand. So, hier finden wir das auch in diesem Glaubensbekenntnis, der Gnadenbund beschlossen. Dieser Bund beruht auf dem ewigen Bundesschluss, der zwischen dem Vater und dem Sohn über die Errettung der Erwählten bestand. Es gibt einen ewigen Beschluss, der schon vor Grundlegung der Welt zwischen Gott Vater, Gott Sohn beschlossen wurde, der in der Dreieinigkeit beschlossen wurde. Der Heilige Geist war mit involviert, aber wir sehen gleich, der Vater, der Sohn, sie sind diese Bundespartner. Das Evangelium, der Bund der Gnade, beruht auf diesem ewigen Bundesschluss. Und diesen ewigen Bund, den Vater und Sohn geschlossen haben, den bezeichnen wir als den Bund der Erlösung. Er wird in Büchern mit unterschiedlichen Titeln beschrieben, aber ich nehme das Wort Bund der Erlösung. Hier auch eine kleine Bemerkung man wendet oft ein gegen diese Lehre von diesem Bund der Erlösung oder auch vom Gnadenbund, dass diese Worte so nicht in der Bibel vorkommen. Ja, wo steht denn da was von einem Bund der Erlösung? Wo steht überhaupt was von einem Gnadenbund in der Bibel? Mit dem gleichen Argument kann man auch Lehren wie die Dreieinigkeit ablehnen oder die Lehre von der totalen Verderbtheit des Menschen. Es geht um die Sache. Wir wollen eine Sache, die offensichtlich in der Bibel gelehrt wird, beschreiben, und damit wir darüber reden können, formulieren wir bestimmte Begriffe, und über die kann man streiten. Aber offensichtlich ist die Dreieinigkeit Gottes in der Schrift geoffenbart. Wir glauben an sie. Wir bezeugen Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist in ein Gott. Und deswegen glauben wir daran, dass es eine Dreieinigkeit Gottes gibt, auch wenn das Wort nicht in der Bibel auftaucht. Und ebenso ist dieser Bund der Erlösung jetzt nicht ein direktes Wort aus der Bibel, aber das Konzept, die Substanz dieses Begriffes, wie ich hoffentlich zeigen werde jetzt, ist vorhanden. Nun, ich habe vorhin eine Menge von Bibelstellen ausgeteilt, weil ich sie nicht alle selber vorlesen wollte. Und außerdem habe ich heimlich gedacht, ach, wer so einen Zettel in der Hand hat, der schläft bestimmt nicht ein, bevor er nicht wenigstens seine Bibelstelle vorgelesen hat. Es ist jetzt weniger eine Predigt als vielleicht eine Bibelarbeit oder wie wir es nennen wollen. Das heißt, man muss wirklich jetzt anhand der Schrift arbeiten, um die verschiedenen Bibelstellen zusammenzutragen, die uns zeigen, wo die Grundlage dieses Bundes der Erlösung in der Schrift vorhanden ist. Und ich möchte es gliedern in verschiedene Aussagen, damit wir nicht in der Flut der Informationen untergehen. Einfach 5 oder 6 verschiedene Aussagen, die uns skizzieren sollen, was wir unter diesem Bund der Erlösung verstehen. Und dazu lesen wir die entsprechenden Bibelstellen, um zu zeigen, das ist wirklich die Lehre der Schrift. So, meine erste Aussage über den Bund der Erlösung ist, dass er vor Grundlegung der Welt geschlossen wurde. Vor Grundlegung der Welt. Und die eine von der Bibelstellen ist Epheser 1, Vers 4 und 5. Könnte der Betreffende das mal vorlesen, dem ich den Zettel gegeben habe? Epheser 1, 4 und 5. Hat es jemand? Ja. Ah.
Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe, Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens.
Dankeschön. Ja, also daher nehme ich und wage ich es zu behaupten, dieser Bund wurde vor Grundlegung der Welt geschlossen. Denn Paulus schreibt es hier in Epheser 1, Vers 4. Ehe der Welt grundgelegt war oder vor Grundlegung der Welt, hat er uns in Christus auserwählt. So, Gott hat etwas beschlossen. Er hat beschlossen, bestimmte Menschen zu erretten durch Jesus Christus, allein aus Gnaden, durch den Glauben an ihn. Und er hat es beschlossen vor Grundlegung der Welt. Und das ist Teil dieses Erlösungsbundes. Und 2. Timotheus 1, Vers 9, bitte noch, um 10. Zweite Timotheus 1, Vers 9 und 10, bitte.
Er hat uns errettet und berufen mit heiligem Blut, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus zu ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben
Dankeschön. Also hier heißt es am Ende von Vers 9, vor ewigen Zeiten oder in anderer Übersetzung, vor der Zeit der Welt hat Gott uns schon diese Gnade in Jesus gegeben und sie jetzt in dieser Zeit geoffenbart. Das heißt, Gott hat vor Grundlegung der Welt schon beschlossen, er will uns diese Gnade in Jesus geben. Es ist nicht eine Sache, die plötzlich gekommen ist, da war der Sündenfall und dann dachte, oh, was machen wir denn jetzt? Jetzt ist Adam in Sünde gefallen und der Mensch ist verloren, jetzt muss ich mir aber schnell was Neues überlegen. Nein, er hat vorher das gewusst und er hat es beschlossen, diesen gefallenen Menschen, uns, Gnade zu geben in Jesus. So, das erste Merkmal des Erlösungsbundes, vor Grundlegung der Welt geschlossen. Ein zweites Merkmal: Wer sind die Partner des Erlösungsbundes? Zwischen wem wurde dieser Bund geschlossen? Und die Antwort ist der Vater und der Sohn. Gott Vater, Gott Sohn sind die Bundespartner dieses Erlösungsbundes. So, da ist noch gar kein Mensch geschaffen. In der Gottheit wird ein Beschluss gefasst zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Der Vater, wir sehen das in zwei Bibelstellen, die ich gleich lesen lassen möchte. Der Vater hat diejenigen erwählt, die errettet werden sollen, und er beauftragt den Sohn damit, das Erlösungswerk auszuführen. Psalm 2, Vers 6 bis 8.
Habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg, und zum Schluss will ich erzählen, der Herr hat zu mir gesprochen.
Ja, hier spricht Gott, der Vater, zu Gott, dem Sohn. Und er sagt, ich will dir, mein Sohn, ich will dir die Völker zum Erbe geben, der Weltenden zum Eigentum. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Jesus, du wirst Mensch, du erlöst die Verlorenen. Jesaja 42, Vers 5 bis 7. Dankeschön. Und diese Schriftstelle liest Jesus dann später in der Synagoge. Das können wir im Lukas-Evangelium nachlesen. So wissen wir, hier spricht wieder Gott der Vater zu seinem Sohn Jesus Christus. Und Gott sagt, ich habe dich, mein Sohn, gerufen. Du sollst zum Bund für das Volk gemacht werden. Du sollst zum Licht für die Heiden, für die Völker, für die Welt werden, die Augen der Blinden öffnen, Gefangenen aus dem Kerker führen. Es war der Beschluss Gottes des Vaters von Ewigkeit her, wo er zu seinem Sohn spricht. Das ist der Auftrag, den ich für dich habe, mein Sohn. Gott, der Vater, schließt diesen Bund mit seinem Sohn. Und der Sohn, er führt das Erlösungswerk aus. Er vollbringt völlig den ganzen Willen des Vaters, indem er Mensch wird. Indem er das ganze Gesetz stellvertretend für die Auserwählten des Vaters erfüllt. Indem er stellvertretend für sie den Zorn Gottes erträgt und ihre Sünde völlig sühnt. Er wird ihr Prophet, König und Priester, ihr Mittler, ihr Heiland, der sein Blut gibt als das Blut des neuen Bundes. Johannes 6, Vers 37 bis 40. Danke. So, besonders im Johannesevangelium, an der Stelle, die Elnathan gelesen hat, und an vielen anderen Stellen spricht Jesus immer wieder vom Willen des Vaters. Bin ich hier, meinen Willen zu tun? Ich tue den Willen meines Vaters. Mein Vater hat mich gesandt, dieses Erlösungswerk zu tun. Und es geht nicht darum, dass ich mir etwas nehme, was mir nicht zusteht, sondern der Vater hat es mir gegeben. Wenn ihr Johannes 17 liest, da taucht es immer wieder auf: Das Werk, das du mir gegeben hast, habe ich vollendet. Die Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast, ihnen habe ich das Heil geoffenbart. Alles, was du mir gegeben hast, werde ich erretten. In diesem Gebet spricht er zu Gott, dem Vater, und fasst zusammen, dass er diesen ganzen Auftrag, den Gott von Ewigkeit her beschlossen hat, den der Vater dem Sohn gegeben hat, nun vollendet hat und im Höhepunkt am Kreuz vollenden wird. So, hier haben wir die Bundespartner. Eine dritte Komponente oder dritter Teil dieses Bundes der Erlösung. Was sind die Forderungen? Die Forderungen des Erlösungsbundes. Und ich möchte, man muss das wirklich mit Ehrfurcht sagen. Wir haben manchmal falsche Vorstellungen, wenn es um Forderungen geht. Oder wenn wir manche Stellen in der Bibel lesen, wo der Vater dem Sohn gebietet oder der Sohn sagt, den Willen des Vaters zu tun. Wir empfinden diese Unterordnung als etwas Erniedrigendes, und es hat etwas Erniedrigendes, aber wir haben oft eine falsche Vorstellung dann und verbinden damit etwas, wo Jesus nicht die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Und wir müssen jetzt, ich möchte wirklich in Ehrfurcht darüber sprechen, wenn wir über die Forderungen des Erlösungsbundes reden. Der Vater fordert vom Sohn, Mensch zu werden, mit allen Schwachheiten, aber ohne Sünde. Ja, dieses Wort fordern, ich weiß einfach kein besseres, das ist der Auftrag, den Gott seinem Vater gibt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Vater und Sohn eine vollkommene Einheit in Harmonie miteinander waren. So, es war nicht irgendetwas, wo dem Sohn etwas aufgezwungen wurde, was er vielleicht gar nicht wollte, sondern es war einfach innerhalb dieses Bundes, in dem beide übereingekommen sind. Der Vater fordert vom Sohn. Galater 4, Vers 4 und 5.
Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen.
Danke. Also, es kam die Fülle der Zeit und Gott sandte seinen Sohn. Gott, der Vater, sandte seinen Sohn. Er sagte: Nun, Sohn, jetzt ist die Zeit da, jetzt geh, wie wir das von Ewigkeit her beschlossen haben, die Sünde zu erlösen. Wie es im ganzen Alten Testament beschrieben ist, dass dieser Erlöser vor prophezeit wird, nun ist die Zeit da, nun geh und werde Mensch und erfülle dieses Erlösungswerk. Eine Forderung dieses Erlösungsbundes. Hebräer 2, Vers 14 und 15.
Weil die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen. Denn dass er durch den Tod den Sinn machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Beutel. Und alle Blutkreisen, die gefroren sind, das ganze Leben, die durch das Mächtig unterworfen waren.
Ja. So, das gehört dazu. Das hat Gott von Ewigkeit her beschlossen. Der Jesus, der Sohn Gottes, sollte Fleisch und Blut annehmen, so wie wir Fleisch und Blut haben. Deswegen hat er es gleichermaßen angenommen, sagt der Hebräerbrief, damit er durch den Tod, diesen Tod, die Macht nehme und uns erlöst hat. Das war Teil dieses Erlösungsbundes Gottes. Und in Hebräer 4, Vers 15 lesen wir, dass es ohne Sünde war. Ist in allem uns gleich geworden, doch ohne Sünde. Und eine weitere Forderung war, dass Christus sich dem Gesetz unterstellen musste. Er musste unter das Gesetz geboren werden, um die Erwählten des Vaters rechtfertigen zu können. Er musste sterben, um die Strafe ihrer Sünde auf sich zu nehmen. Wir haben Galater 4, Vers 4 und 5 gerade gelesen. Da hieß es, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Warum war das notwendig? Er musste an unserer Stelle stellvertretend für uns dieses Gesetz erfüllen, gemäß des Bundesbeschlusses von Ewigkeit her. Und Römer 4, Vers 24 und 25.
Sondern auch unsere Wegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, welcher unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist.
Danke. So, er ist um unsere Sünden willen dahingegeben worden. Ja, das ist das Evangelium. Und das hat Gott von Ewigkeit her beschlossen. Und der Vater hat dies dem Sohn auferlegt. Und der Sohn kam und hat gesagt, ja, deinen Willen zu tun, mein Gott, liebe ich. Das tue ich. Um der Sünden deiner Auserwählten willen gebe ich mich hin. Und um ihrer Rechtfertigung willen hat Gott ihn auferweckt. Lesen wir in Römer 4. Ein vierter Aspekt dieses Erlösungsbundes, die Verheißungen des Erlösungsbundes. Nun, der Vater hat vor Grundlegung der Welt dem Sohn in diesem Bund der Erlösung eine Reihe von Verheißungen gegeben. Ich zähle drei davon auf. Erste Verheißung. Der Vater sollte Jesus, dem Sohn, mit dem Heiligen Geist salben und ihn so zu dem Erlösungswerk befähigen. Der Vater, Gott, sollte den Sohn, Jesus, mit dem Heiligen Geist salben und ihn so zu dem Erlösungswerk befähigen. Jesaja 42, 1 bis 3.
Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslösen.
Danke. So, das wird durch Jesaja angekündigt. Das wird der Knecht Gottes, so wird er hier genannt, Jesus, tun. Und das ist es, was Gott für ihn tut. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, damit er dieses Erlösungswerk erfüllen kann. Und auch da lesen wir das Zitat in Matthäus 12, Vers 20 von dieser Stelle, dass er das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird, den glimmenden Docht nicht auslöschen wird, das Recht Gottes hinausführen wird. Das ist Jesus, der Erlöser. Warum konnte Jesaja das schon vorhersagen? Weil es von Ewigkeit her beschlossen war in diesem Ratschluss Gottes, in diesem Erlösungsbund Gottes. Und eine zweite Verheißung, der Vater sollte den Sohn zu seinem Werk stärken. Lukas 22, Vers 41 bis 43.
Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn.
Und stärkte ihn. Ja, wenn man das Lied liest, man muss wirklich vor Ehrfurcht stillstehen. Hier ist der Sohn Gottes. Nein, hier ist der Mensch gewordene Sohn Gottes. Er wurde etwas, was er nie war, der erniedrigte Sohn Gottes in Menschengestalt. Und er hat es tatsächlich nötig, in dieser Situation in Gethsemane gestärkt zu werden von einem Engel, den Gott, der Vater, gesandt hat. Das hat Gott ihm verheißen. Ich werde dich stärken, sodass du als Mensch in diesem menschlichen Leib unter Gesetz getan, in Fleisch und Blut wie diese Menschen, dass du in diesem Fleisch und Blut überwinden kannst und den Kopf des Teufels zertreten kannst, der alten Schlange. Eine Verheißung dieses Erlösungsbundes. Und eine dritte Verheißung: Der Vater sollte den Sohn aus der Gewalt des Todes erretten und ihm den Ehrenplatz auf seinem Thron zu seiner Rechten geben. Aus der Gewalt des Todes retten und ihm den Ehrenplatz auf seinem Thron zu seiner Rechten geben. Apostelgeschichte 2, Vers 23 bis 25 oder bis 28. Lies noch mal bis Vers 28 bitte, noch weiter.
Dann freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben. Ich kann nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht.
Danke. Hier zitiert Petrus in seiner Pfingstpredigt Psalm 16, ja? Du wirst meine Seele nicht im Hades, im Totenreich, zurücklassen. Wie konnte David das schon sagen als Prophet? Weil es von Ewigkeit her so beschlossen war. Gott, der Vater, hatte beschlossen, Jesus Christus nicht dem Tod zu überlassen. Er sollte nicht die Verwesung sehen. Er hat ihn zum Leben erweckt. Er ist auferstanden aus den Toten. Und er hat einen Namen über alle Namen. Wir könnten Philipper 2, Vers 9 bis 11 lesen, dass Gott ihm einen Namen gegeben hat, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der irdischen oder unterirdischen. Hebräer 8, Vers 1. Das ist die Hauptsache, schreibt der Hebräerbrief. Wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in den Himmeln. Er hat sich neben Gott gesetzt, zur Rechten, da wo ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und das war von Ewigkeit her beschlossen. Das war nicht eine Neuigkeit, die dann gerade so aufkam, als er von den Toten auferstanden ist. Sondern das war der Siegespreis, den Gott von Ewigkeit her dem Sohn verheißen hat. Du gehst hin, mein Sohn, und erlöst diese Sünder. Und dann werde ich dich auferwecken aus den Toten. Und du wirst zur Rechten der Majestät im Himmel thronen in Ewigkeit. Das war eine Verheißung dieses Erlösungsbundes. Und eine vierte: Der Vater sollte den Heiligen Geist senden, um das Erlösungswerk Jesu im Herzen der Erwählten wirksam zu machen und die Gemeinde Jesu zu bauen. Das ist für uns so wichtig. Wie werden wir erlöst? Wie haben wir Anteil am Erlösungswerk Jesu? Wie wird die Gemeinde Jesu gebaut? Durch den Heiligen Geist. Johannes 14, Vers 26. Jesus kündigt es an. Er kann jetzt schon sagen, schon vor seinem Tod, der Heilige Geist Der Vater wird ihn senden. Ich werde ihn senden, sodass er euch alles lehren wird in meinem Namen und euch an alles erinnern wird, was ich euch gesagt habe. Und dann eine ganze Reihe von Bibelstellen, die wir nicht alle lesen wollen. Apostelgeschichte 5, 32, wo die Apostel sagen, wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Der Heilige Geist zeugt von dem Werk Jesu. Apostelgeschichte 9, 31 heißt es, dass die Gemeinde erbaut wurde und dass sie sich mehrte durch den Trost des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist baut die Gemeinde auf und er mehrt sie, indem er Menschen zum Glauben an Christus führt. Und Apostelgeschichte 20, Vers 28, wo Paulus die Ältesten von Ephesus ermahnt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Der Heilige Geist ist es, der Älteste, Bischöfe, Aufseher, beruft und so die Gemeinde strukturiert, ordnet und aufbaut. Gemeinde ist nicht so eine Demokratie, wo wir halt wählen, wer uns gefällt und der wird dann der Älteste, sondern der Heilige Geist beruft und baut so die Gemeinde auf. Und das ist die vierte Verheißung dieses Erlösungsbundes, dass der Vater den Heiligen Geist senden wird, um das Erlösungswerk Jesu im Herzen der Erwählten wirksam zu machen und die Gemeinde Jesu zu bauen. Fünftens, die Segnungen des Erlösungsbundes. Zwei davon möchte ich erwähnen oder sie auf zwei zusammenfassen. Das erste, der Vater verhieß dem Sohn, dass er alle Auserwählten erretten und für das ewige Leben bewahren würde. Es geht nicht einer verloren. Alle, die von Grundlegung der Welt her nach dem Ratschluss Gottes ausgewählt sind zu erlösen, werden auch errettet. Das hat Gott dem Sohn versprochen. Johannes 6, Vers 37 bis 40. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern Willen dessen, der mich gesandt hat. Dieser ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Jeder ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. So, hier gibt Jesus uns in dieser Schriftstelle eine Sicherheit dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, errettet wird. Und er drückt es dann so aus, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Alles, was der Vater auserwählt hat, jeder Einzelne, den Gott von Ewigkeit her vorherbestimmt hat, wird zu Jesus kommen. Es wird keine von ihnen verloren gehen. Mit absoluter Sicherheit. Gott steht mit seiner Macht, mit seinem Wort dafür ein. Das ist eine gewaltige Verheißung, die der Vater dem Sohn im Erlösungsbund gegeben hat. Und eine zweite ist, der Vater verhieß dem Sohn Nachkommenschaft aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk. Psalm 2, Vers 7 und 8. Da spricht Gott, der Vater, wir haben es vorhin auch schon mal gelesen, zu dem Sohn: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, fordere von mir und ich will dir Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Das Evangelium ist nicht beschränkt auf einen kleinen Fleck im Nahen Osten, auf ein kleines, unbedeutendes Volk von Israel oder Juda oder sowas. Das ist Psalm 2. Hier verkündigt der Prophet, hier spricht Gott und sagt: Mein Sohn, die Enden der Erde, dir gehören sie. Du wirst aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk Nachkommen haben. Offenbarung 5, ab Vers 9.
Gott zu einem Königtum und Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde
Ja, hier finden wir diesen Ausdruck aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk, jeder Nation. Und es wird in der Vergangenheitsform darüber gesprochen, Offenbarung. Du hast, Jesus hat durch sein Blut Menschen für Gott erkauft. Aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk, jeder Nation. Es ist eine Tatsache. Warum? Weil Gott es von Ewigkeit her so beschlossen hat. Und weil er in diesem Erlösungsbund dem Sohn verheißen hat, du wirst durch dein Erlösungswerk Nachkommenschaft haben aus jedem Volk, jeder Sprache, jeder Nation, aus jedem Stamm. Bis an die Enden der Erde werde ich dir Nachkommen schenken. Und was Gott von Ewigkeit her beschlossen hat in diesem Erlösungsbund, das hat Christus vollbracht. Und das ist der Grund unserer Erlösung. Ich hoffe, dass wir durch die zugegebenermaßen vielen Bibelstellen jetzt aber eine grobe Vorstellung erhalten haben von dem, was unter diesem Bund der Erlösung verstanden wird. Wenn auch dieser Ausdruck, wie gesagt, nicht so wörtlich in der Bibel vorkommt, dann haben wir doch aus den gelesenen Bibelstellen klar verstanden, dass das Konzept vorhanden ist. Diese Beschreibung dessen, was Gott vor Grundlegung der Welt getan und beschlossen und festgelegt hat in seinem Ratschluss, der nicht geändert, nicht zerstört werden kann. Er hat vor Grundlegung der Welt Menschen erwählt, die durch Jesus Christus erlöst werden sollen. Der Vater hat sie dem Sohn gegeben und dieser hat ihr ewiges Heil durch sein Leben, sein Leiden, sein Sterben am Kreuz sichergestellt. Und damit ist unser ewiges Heil allein auf dem Erlösungswerk Jesu Christi gegründet. Dafür geben wir ihm Preis, Ehre und Dank. Amen.